In der heutigen Episode mit dem Titel Green Coding für mehr Nachhaltigkeit habe ich mir wieder einen interessanten Gast eingeladen. Sie ist Entwicklerin und Informatikerin und hat sich dem Thema digitale Nachhaltigkeit seit einigen Jahren verschrieben. Warum sie das gemacht hat, wie sie die weitere Entwicklung sieht und warum es auch für Entwickler wichtig ist, sich mit dem Thema Green Coding oder nachhaltige Entwicklung zu beschäftigen, darüber geht es in dieser Episode. Am Ende versuche ich mich an einem Zitat von Karl Friedrich Gauss, das mir nicht mehr so ganz eingefallen ist. Und zwar geht es darum, der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffällig zu erkennen wie durch maßlose Schärfe in Zahlenrechnen, wollte ich sagen, im Hinblick auf die Versuche, jetzt CO2-Werte pro Page Impressions in Milligramm mit Nachkommastellen anzugeben. Und das ist aus naturwissenschaftlicher Sicht ziemlicher Humbug und deswegen wollte ich da dieses Zitat verwenden, aber es fiel mir an der entsprechenden Stelle nicht ein. Deswegen schiebe ich das nochmal vorweg, damit du das am Ende der Episode hoffentlich verstehst, was ich da gemeint habe. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, herzlich willkommen in dieser neuen Episode von Web but Green. Heute wollen wir den Blick nochmal ein bisschen weiten, jetzt rein von der Anwender- oder Kundensicht auch in die Entwicklersicht bei dem spannenden Thema Green Coding für mehr Nachhaltigkeit. Ich mache das aber heute auch wieder nicht allein. Ich habe mir einen interessanten Gast eingeladen. Sie arbeitet seit 2010 bei Neuland Büro für Informatik. Das sind ungefähr, ich glaube, 170 Menschen, die E-Commerce-Plattformen entwickeln, also eher richtig große Seiten. Sie ist selbst dort Head of Sustainability. Sie ist Speakerin, Circular Economy-Expertin und agile Nachhaltigkeitsstrategin. Hallo und herzlich willkommen, Anita Schüttler.
Hallo, Thorsten. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, ich habe da alles richtig zitiert. Oder willst du da noch was hinzufügen, was ich gesagt habe?
Nee, das klingt immer so hochtrabend alles, aber ist es eigentlich gar nicht.
Ja, also das macht einfach die Berufserfahrung der langen Jahre, dann ist man irgendwann doch, wird man zwangsläufig zu einem Experten oder Expertin.
Ja, also eigentlich bin ich tatsächlich Informatikerin von Haus aus und habe an diesen großen E-Commerce-Systemen auch über ein Jahrzehnt selbst mitgearbeitet und bin dann vor etwa 3 Jahren langsam in den Nachhaltigkeitsbereich rübergeschwenkt. Zuerst über die Circular Economy und Nachhaltigkeit im E-Commerce und bin dann vor einem guten Jahr oder so auf das Thema Green Coding gestoßen und bin da hängen geblieben, weil es eben sehr nah an dem ist, was ich vorher eh schon gemacht habe. So hat sich das ergeben.
Ja klar, als Entwickler ist mir auch mit dem Thema gut eher auf anderen Ebenen konfrontiert. Was sind so die Aufgaben des Entwicklers? Der soll schnell fehlerfreien Code produzieren. Der Kunde will auch irgendwo immer nur einen gewissen Preis bezahlen. Wie ist es denn da, wenn man mit dem Thema Sustainability um die Ecke kommt? Ist das dann überhaupt schon so weit bei den Kunden angekommen oder ist es für die relevant oder ist das dann, wenn ich dann das aufgreifen darf, das berühmte Neuland?
Es bietet sich immer an, der Witz. Ja. Genau. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall geteilt. Ne? Man hat auf der einen Seite sozusagen die Privatpersonen da sitzen, die immer sehr interessiert sind an dem Thema Nachhaltigkeit. Das heißt immer, nicht alle, aber doch viele, die sehr interessiert sind daran, dass sie selbst in ihrem Alltag was tatsächlich tun können, ne? Was die Welt ein bisschen besser macht vielleicht. Und die andere Seite ist eben, was Unternehmen heute schon haben wollen. Und wenn man da mit Nachhaltigkeit kommt, dann kommt man meistens nicht weit. Also was ich gelernt habe auch mit der Zeit, ist, dass man es eigentlich immer übersetzen muss in andere Ziele, die Unternehmen sowieso schon haben, ne? Und die immer damit einhergehen. Und das ist dann vielleicht irgendwie Effizienzsteigerung oder Kostenreduzierung allgemein oder die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt oder vielleicht sind es auch irgendwie Compliance-Sachen, die Unternehmen erfüllen müssen. Aber eigentlich muss man immer diese Übersetzungsleistung machen, weil wenn man mit dem Thema Nachhaltigkeit kommt, dann steht immer gleich der Verdacht im Raum, dass man nur Bäume pflanzen will, sage ich mal so platt.
Ne, klar, ja. Das ist ja auch ein Thema, was viele auch ja immer gerne als erstes sehen. Wir pflanzen Bäume oder wir könnten jetzt, aber das will ich gar nicht aufmachen, das Thema Ecosia pflanzt Bäume und viele Leute finden das so super. Ist natürlich eine super Sache, aber das ist halt immer erstmal eine Wette auf die Zukunft, dass die Bäume irgendwann die Emissionen auch kompensieren, für die sie mal gepflanzt wurden, wenn sie überhaupt die Lebensdauer erreichen. Aber wir müssen natürlich früher ansetzen und wie du hast ja schon ein paar Stichworte genannt, was dann letztlich die Vorteile sind. Was ich nur ergänzen würde, die unternehmerische Verantwortung. Jeder Unternehmer hat ja auch die Verantwortung, mit Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Klar, die haben immer die Human Resources im Blick, aber es geht natürlich auch um alle Ressourcen. Und das wird ja auch, wie du auch gesagt hast, bei den Gen Z oder den Jüngeren, die Jobs suchen, ist das ja auch manchmal ein Argument heute zu sagen, ich suche mir aber bestimmte Arbeitgeber auch nach solchen Kriterien vielleicht aus, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur die Jungen sind. Also da habe ich immer den Verdacht, dass die eigentlich noch viel mehr unter Druck stehen, überhaupt einen Job zu bekommen, den sie gerne haben möchten und so. Aber viel spannender finde ich eigentlich, dass es auch viele Leute gibt, die später im Berufsleben stehen und die vielleicht auch schon viel Expertise angesammelt haben und dann jetzt in der Situation sind, wo sie zurückblicken auf einen großen Teil ihres Arbeitslebens vielleicht schon, wo sie vielleicht Kinder haben und sich vor denen rechtfertigen müssen irgendwann und wo sie sich überlegen, was mache ich denn noch mit dem Rest von meinem Arbeitsleben? Das ist ja durchaus was ich selbst sehr gut nachvollziehen kann auch. Und wo sie dann vielleicht schauen, wer käme denn noch in Frage als Arbeitgeber, wenn man da so gar nichts macht in die Richtung. Und da tut es eigentlich noch viel mehr weh, wenn die dann gehen, weil man selbst ihnen nichts zu bieten hat.
Ne? Ja klar, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber du hast eigentlich noch einen interessanten Aspekt reingebracht, so deine persönliche Motivation als Informatikerin jetzt zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt so ein bisschen oder hänge mich tiefer in dieses Green Coding Thema. Was war so dein Impuls? Auch Kinder oder?
Ja, also ich habe tatsächlich 3 Kinder und deswegen ist mir das Thema auch echt nicht egal, gar nicht. Aber bei mir war das so, dass ich vor knapp 5 Jahren, da war meine Jüngste gerade mal 1 Jahr alt, da wurde bei mir Brustkrebs festgestellt. Und ich habe dann irgendwie über 1 Jahr Behandlung hinter mir gehabt und man blickt danach doch ganz anders nochmal auf das Leben und auf die Dinge, die man tut und fragt sich, ist das das, was ich machen möchte, ne? Was ich anfangen will mit meinem Leben? Und ich hatte immer das Gefühl, dass was ich mache als Entwicklerin, das können andere genauso, vielleicht besser und ich verschwende eigentlich meine Zeit, ne? Und wir hatten damals schon, bevor ich krank wurde, hatten wir intern angefangen und haben eine Nachhaltigkeitsgilde gegründet, einfach generell sich mit dem Thema befassen und schauen, was geht da, was gibt es da, was machen unsere Kunden vielleicht oder was könnte die interessieren. Und dann gibt es jedes Jahr, Ende des Jahres bei uns einen Fachtag. Da laden wir immer jedes Jahr zu einem anderen Thema Kunden ein und befreundete Unternehmen oder Leute, die irgendwie einen Teil des Weges mit uns geteilt haben und beschäftigen uns den ganzen Tag lang mit einem Thema. Und da hatten wir vor, das muss irgendwie, weiß ich nicht, ist ein paar Jahre her, 3-4 Jahre oder so, hatten wir das Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce, weil wir eben Software für E-Commerce machen, das bot sich an. Und da bin ich schon deutlich tiefer eingetaucht in das Thema und habe mich ein bisschen eingelesen. Und ich hatte danach das Gefühl, da gibt es so viel, was man machen kann, dass man eigentlich seine ganze Arbeitszeit da reinstecken könnte als Person und eben nicht nur alle 2 Wochen mal 1 Stunde oder 2. Und dieser Gedanke, dass man da ein Team drum gründen könnte, was sich mit dem Thema befasst, der hat mich danach auch nicht mehr losgelassen. Und danach habe ich eben diese Circular Economy Weiterbildung gemacht, wo ich auch schon für dankbar bin, ne, dass ich als Informatikerin eigentlich eine fachfremde Weiterbildung machen durfte. Und Dann ergab sich das, dass Therese Flämig, die früher schon auf Kundenseite mit uns zusammengearbeitet hatte und die wir super fanden, dass die einen neuen Job suchte und wir sie sehr gerne für uns gewinnen wollten. Und sie kommt aus der Product Owner Schiene, ne, und hat halt diesen Produktblick immer noch dabei. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und dann wurden wir beide zu Neulands Nachhaltigkeitsteam und durften tatsächlich unsere Wege selbst trampeln und selbst gucken, in welche Richtung wir gehen und ausprobieren und schauen, wo was sein könnte.
Ja gut, das ist dann schön, dass die Firma dann die Weitsicht dann auch hat. Es ist interessant, was du sagst. Ich hatte vor ein paar Wochen Agnes Laie hier im Gespräch und die kam nach einer Babypause zurück. Die arbeitet halt bei einem ganz großen Werbevermarkter und dann wurde dann auch so ein bisschen ein neuer Job für sie gesucht und der Chef sagte ihr dann, ja, wir wollen dort auch mehr uns mal mit dem Thema Nachhaltigkeit oder unsere Werbekunden, ist ja im Prinzip was Ähnliches, auch Kunden, die Werbeanzeigen machen und die treiben das zum Beispiel jetzt auch proaktiv voran und da hat sie gesagt, das war sowieso mein Thema und das wollte ich auch vertiefen. Das sind ja auch so Motivationen, die dann entstehen und es ist ja schön, wenn dann auch, gut, ihr seid immerhin ein Team von 170 Leute plus minus, das heißt, ihr seid dann zwei, die sich mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftigen oder noch mehr oder ihr brieft dann natürlich die Kollegen, wenn die irgendwas machen sollen, in die Richtung, ja, was da verlangt ist. Ne?
Genau, also wir sind eigentlich zwei. Ich bin jetzt seit Ende Januar, Anfang Februar, bin ich allein, weil Therese Mama geworden ist und in Babypause gegangen ist. Und ich habe aber dafür dann noch ein paar Kollegen an die Seite gestellt bekommen, weil ich irgendwann gesagt habe, es gibt inzwischen so viele Messtools, ne, die Software vermessen, verschiedene Aspekte von der Software ausmessen können. Man kann das gar nicht mehr alles im Blick behalten und man muss das mal ausprobieren. Und deswegen hatte ich jetzt ein paar Monate lang ein Team von 4 Leuten, die tatsächlich das einmal gegangen sind und Messtools kartografiert haben.
Ist wahrscheinlich auch spannend, aber die Ergebnisse können natürlich auch je nach Datenbasis oder den Grundlagen, die haben, das ist wie bei Webseiten, Tools ja auch so mehrere 100% wahrscheinlich abweichen. Das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt. Oder je nach Konfiguration lokal ist das ja immer sehr, sehr unterschiedlich, ob ich was auf einem Laptop mache, auf einem Smartphone mache, auf einem PC mache. Da kann das ja ganz andere Werte dann haben, allein wegen der Bildschirmgröße zum Beispiel. Ne?
Ja, es ging einfach darum, rauszufinden, welches Tool ist für welchen Anwendungsfall geeignet, wie marktreif sind die überhaupt, wie gut achten sie auch auf andere Aspekte, wie zum Beispiel eben Security, was ein großes Thema immer ist bei unseren Kunden und was für Output generieren die und wie kann man den lesen und benutzen und so. Das waren die Punkte.
Spannend, ja. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen mehr ins Detail einsteigen. Ich habe hier so ein etwas provozierendes Zitat gefunden. Die Kurzform heißt, Software ist der Hardware-Tod, oder der hat halt gesagt, Henry Petrosky, das war, glaube ich, irgend so ein Tech, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ist egal, Tech-Historiker, der hat mal gesagt, die größte Errungenschaft der Softwareindustrie ist ihre kontinuierliche Neutralisierung der atemberaubenden Fortschritte der Hardware-Industrie.
Yep.
Punkt. Oder schreibst du oder fühlst du dich angegriffen oder ertappt?
Nee, also ich kann sehr gut verstehen, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Ja. Das ist ja, also erstmal sind gerade so Software-Leute immer überrascht, wenn sie lernen, dass das Thema Green Coding sich eben nicht nur um Software dreht, sondern dass Hardware ein großer Anteil von dem ganzen Thema dazu ist. Und auf der anderen Seite kann man dann vielleicht auf die Idee kommen, dass die Cloud-Anbieter das richten müssen mit der Nachhaltigkeit. Und die sagen eben auch nur, wir sorgen dafür, dass die Cloud-Infrastruktur nachhaltiger wird. Aber ihr, die ihr das nutzt, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Anwendungen das auch tun, also den zweiten Teil der Strecke gehen. Und wenn man das nicht tut, dann, es ist ja so, dass seit Jahrzehnten die Hardware immer leistungsfähiger und leistungsfähiger wird. Und was ist passiert? Die Software hat sich einfach immer mehr genommen von den Ressourcen, die da zu haben waren. Und das Extrem davon ist dann wahrscheinlich die Gaming-Branche, der das Gerät unten drunter eigentlich nie dick genug sein kann und die immer alles nimmt, was sie zur Verfügung gestellt bekommen kann. Und irgendwo dazwischen muss man dann gucken, dass man sinnvoll umgeht mit den Ressourcen. Also ich finde, das Zitat ist sehr gut nachvollziehbar.
Ja, klar, aber manche Entwickler sind da angegriffen und sagen, das ist mir auch egal. Also ich habe ja auch öfter mit Leuten zu tun, die Webseiten entwickeln, jetzt nicht so im großen Stil wie ihr, aber die sagen halt, ja, wenn die Hardware es hergibt, warum soll ich mich dann um die Software scheren? Aber genau wie du sagst, es nützt halt dann nichts, der Stromverbrauch ist ja trotzdem da. Oder wenn ich halt gezwungen wäre, Hardware dann öfter zu ersetzen. Das ist ja beim Gaming wahrscheinlich genauso wie bei, oder wir haben ja das schöne Beispiel Windows 11. Das bringe ich ja immer gerne. Microsoft hat ja irgendwann mal festgelegt, dass alle Rechner oder die ein bisschen älter sind, nicht für Windows 11 geeignet sind. Gut, ich bin immer so ein Tüftler und umgehe das dann gerne. Und ich habe schon mehrere Rechner, auch ältere, jetzt auf Windows 11 gebracht, indem ich diese Installationssperre umgangen habe. Und die laufen aber trotzdem einwandfrei. Aber Microsoft sagt natürlich, 2025 endet jetzt der Support für Windows 10 und kauft euch mal 11 oder dann habt ihr wahrscheinlich 12. Aber eigentlich müsste man das doch eigentlich alles der Klimabilanz von Microsoft zurechnen oder generell, wenn mich jemand, eine Softwarefirma zwingt, eine neue Hardware zu kaufen, um ihre Software zu nutzen, müsste das doch eigentlich bei denen auf das Scope 3 Konto einzahlen.
Ja, genau. So ist das. Also das Ding mit den Scopes ist ja, also wir reden ja über das Treibhausgasprotokoll, das Greenhouse-Gas-Protokoll, ne, wo vielleicht erklären wir das mal kurz, weiß ich nicht, ob man das voraussetzen kann als gegeben. Also das ist ein internationaler Standard, nach dem Treibhausgasbilanzen erstellt werden. Und der teilt eben Emissionen, die anfallen, in drei Scopes ein. Der erste Scope ist, wenn man selbst fossile Energieträger verbrennt. In der IT wäre das zum Beispiel der Dieselgenerator im Rechenzentrum, wenn man einen hat. Dann gibt es Scope 2, das ist indirekt verursachte Emissionen durch eingekauften Strom oder Wärme, Kälte und so weiter. Aber vor allem der Strom spielt in der IT eine große Rolle. Und alles, was irgendwie in der Lieferkette steckt, ist eben Scope 3 und wird dann unterschieden in vorgelagert und nachgelagert. Und wenn du dafür sorgst mit deiner Software, dass jemand sein Gerät ersetzen muss, sein Hardware-Gerät, also als End-User, dann ist das eigentlich tatsächlich dein Scope 3. Aber der ist das ist ja generell ein Problem in der IT, dass diese Emissionen häufig noch total unterm Radar fliegen. Bei der Hardware ist es tatsächlich ein bisschen anders, die hat man leichter im Blick. Aber alles, was irgendwie an die Software geht, an das Messen von Software-Emissionen oder so, das ist sehr, sehr unterm Radar. Also zum einen, weil das, was Scope 2 ist, also Emissionen aus eingekauftem Strom, weil das eben schön gerechnet werden kann, indem man grünen Strom kauft und das dann gegeneinander aufwiegt. Man nennt das eine marktbasierte Methode, um diese Emissionen zu berechnen. Demgegenüber gibt es noch die ortsbasierte Methode, wo man tatsächlich gucken muss, was in dem lokalen Stromnetz, in dem man den Strom bezieht, für einen Anteil an Grünstrom und Graustrom drin ist und wie viel CO2-Äquivalente da drin stecken. Aber das Greenhouse-Gas-Protokoll ist eben ursprünglich gemacht worden für physische Produkte und dafür funktioniert das auch ganz gut. Aber für alles, wo es irgendwie Richtung digitale Produkte geht und IT ist ja eben größtenteils, ne, wenn man jetzt mal die Hardware vielleicht ein bisschen rausnimmt, aber alles andere ist ja irgendwie digital. Das ist überhaupt nicht, passt da gar nicht für, ne? Und an der Stelle würde ich gerne hinweisen auf den Technology Carbon Standard von Scott Logic. Das ist eine schottische IT-Firma, die den entwickelt hat. Das ist ein Standard, der tatsächlich mal aufschlüsselt, welche Emissionen im Bereich IT stecken eigentlich wo, ne? Ist das irgendwie vorgelagert, nachgelagert oder operational nennt sie das, also im Betrieb? Und zu welchem Greenhouse Gas Protocol Scope gehört das eigentlich dazu, um das einfach mal sichtbar zu machen und diskutierbar zu machen?
Ja, das kenne ich jetzt auch nicht, aber du kannst mir ja gerne den Link zur Verfügung stellen, dass wir den Zuhörern teilen, weil da ist halt auch noch viel Transparenz nötig und gerade der Scope 3 ist ja auch im freiwilligen Bilanzierungsbereich. Das heißt, man kann sich ja seinen Nachhaltigkeitsbericht allein mit Scope 1 und 2 schön machen. Aber wenn du dann hörst, dass Microsoft oder Meta 99% Scope 3 haben, dann fragst du dich halt,
wie wahrscheinlich fast alle IT-Firmen
oder generell auch eure Kunden wahrscheinlich auch mit Online-Shops, die werden vielleicht 70% haben, nicht so viel, aber da ist ja auch sehr viel in dem Bereich unterwegs, wobei man natürlich immer das nochmal in Relation setzen muss zu einem stationären Geschäft. Also ich bin immer ein Freund davon zu versuchen, das wirklich einzuordnen und nicht immer zu einseitig zu betrachten. Ne?
Ja. Also überall, wo irgendwie physische Produkte im Spiel sind, da ist die IT eh unter ferner Liefen, aber bei weitem nicht so unter ferner Liefen, wie das aktuell aussieht in den Bilanzen, die erstellt werden. Und ich bin sehr gespannt auf die neuen Berichte, die jetzt alle so nach und nach rauskommen müssten um diese Jahreszeit rum von letztem Jahr, weil letztes Jahr im Frühjahr eben das Greenhouse Gas Protocol insofern geändert wurde, als man sich nicht mehr aussuchen kann, ob man seine Scope 2 Emissionen nun marktbasiert oder ortsbasiert reportet, sondern man muss jetzt nach beiden Methoden reporten. Und das dürfte spannend werden, weil da ganz viele Emissionen aus dem Strom, was eben zum Beispiel für eine Cloud-Nutzung relevant ist oder so, tatsächlich erstmal sichtbar werden dürften, die vorher eben unsichtbar waren.
Was ja schön wäre für das Thema, dass mir auf die Sichtbarkeit oder auch so, oder wenn es die Firmen irgendwann Geld kostet, dann wird ja mal genauer nochmal nachgefragt oder geguckt, was können wir da vielleicht vermeiden, weil dann werden die Firmen ja immer hellhörig, wenn es um Kosten geht. Ne?
Ja, aber auch nicht genug. Also ich habe immer den
Eindruck.
Manchmal
ist es ja so, ich kann mich ja freikaufen, ich kompensiere irgendwo, was ist billiger als jetzt irgendwo in eine Infrastrukturverbesserung oder in bessere Prozesse zu investieren. Ne?
Na, das meine ich nicht mal. Ich meine auch noch, dass ich habe immer den Eindruck, wenn die Auswahl ist zwischen ich kann mehr Geld verdienen oder ich kann Geld einsparen, dass die Tendenz dann Richtung ich kann mehr Geld verdienen geht. Ne? Und das ist ja, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, ob Entwickler sich für eine Hardware verantwortlich fühlen oder so. Die Hardware, die ist ja immer billiger geworden und du kannst einfach super einfach noch ein bisschen mehr Hardware draufschmeißen, im Gegensatz dazu, was die Entwickler kosten und Entwicklerzeit kostet. Und gerade wenn es dann dran geht, irgendwie Software selbst zu optimieren Richtung Effizienz, das lohnt sich, wenn deine Software wirklich richtig millionenfach eingesetzt wird. Aber ansonsten ist das einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die nicht aufgeht heute, ne? Und das ist eben auch der Grund, warum dann gesagt wird, dann stellen wir halt noch ein bisschen mehr Blech daneben und lassen unsere Leute lieber an neuen Features arbeiten.
Ja, klar, wobei vielen aber auch der Hebel dann nicht bewusst ist. So eine Bibliothek wie jQuery zum Beispiel ist ja so ein Ding, die immer noch Millionen, Milliardenfach genutzt wird. Meistens ist es auch nicht aktuell und hat Sicherheitsrisiken. Das gehört doch eigentlich auf die digitale Mülldeponie und kann ja heute auch ersetzt werden, brauche ich eigentlich nicht mehr, weil das war ja immer noch so eine Abwärtskompatibilität zu Internet Explorer oder Uralt-Browsern. Ne?
Ja, genau.
Und das ist ja ein Riesenbeispiel zum Beispiel, wie oft die verwendet wird. Du hast dann bei jeder Website immer ein paar hundert Kilobyte Code von dem Ding pro Page Impression und das ist natürlich ein Riesenhebel dann, wie du sagst. Ne?
Absolut. Also das wurde ja auch mal ausgerechnet. Ich meine, Netzwerke, die werden ja auch immer effizienter. Wir sind jetzt irgendwie bei 0,06 sogar CO2 Gramm pro Kilowattstunde, irgendwie so ungefähr, glaube ich, ist ein bisschen her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber ich habe das mal ausgerechnet, ne, auf einer von unseren Webseiten von einem Kunden, der irgendwie ungefähr 190 Millionen User da pro Jahr drauf hat. Dann ging es irgendwie um eine JavaScript-Bibliothek, die alle 5 Minuten neu geladen wird und die durchschnittliche Besuchszeit ist eben knapp 5 Minuten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die meisten Leute, die im Shop unterwegs sind, die tatsächlich jeweils neu laden. Und die meisten sind dann auch in Deutschland unterwegs mit dem deutschen Strommix hier, der doch relativ dreckig immer noch ist im Vergleich zu manch anderem Land. Da ist man von irgendwie nicht mal 50 Kilobyte eingespart auf der Startseite, die nicht genutzt werden von irgendjemandem, ne, ist man bei aufs Jahr gerechnet einem Flug, den das ausmacht. Ne? Ob ich einmal fliege oder da irgendwie so ein winziges Stückchen JavaScript einspare, was keiner benutzt. Und das finde ich schon Also das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Dass da um Emissionen geht, die keinem irgendwas bringen und keinen Wert bringen und die jeder Entwickler, jede Entwicklerin auch nebenher einsparen könnte. Ne?
Ja klar, es wird ja auch, der Code wird wartbarer, das heißt, da siehst du irgendwann auch die Vorteile, die Sicherheitslücken hast du vielleicht weniger, aber da muss man halt auch ein Bewusstsein für schaffen. Und ich sage ja auch immer, wir sollen, die Leute denken ja immer, wir wollen denen empfehlen, jetzt ihre Webseiten abzurüsten, keine Bilder mehr zu verwenden. Klar, loslaufende Videos sind aus vielen Gründen nicht so toll für eine Website, aber wenn wir nur darauf hinweisen, lasst einfach das Überflüssige weg. Die Website sieht genauso aus wie vorher, aber sie wird dann schneller, wartbarer und auch weniger Sicherheitsprobleme vielleicht. Das sind ja eigentlich so die Hebel, wo du am Anfang gesagt hast, wir müssen jetzt von der Nachhaltigkeit weg und andere Vorteile aufzeigen.
Ja, total. Und ich finde auch, dass es eigentlich heute überhaupt keinen Grund mehr gibt, irgendwie Riesenbilder auf einer Seite zu haben, die super langsam laden. Und dann ist man mal unterwegs und das Kontingent ist direkt leer genuckelt oder man mag Seiten gar nicht aufrufen, weil sie so langsam sind. Da gibt es einfach keinen Grund dafür. Überhaupt nicht. Ne? Man kann da so gut optimieren und es macht einfach viel mehr Freude, auf einer Seite unterwegs zu sein, die schnell ist. Gerade in Zeiten, wo die Menschen Aufmerksamkeitsspannen haben, die einem Wimpernschlag entsprechen.
Ne, klar, oder bei euren Kunden, ja. Das sind ja die Shop-Kunden, da kannst du auch immer kommen, dann habt ihr mehr Abbrüche, mehr Bestellabbrüche, ist ja auch nicht so gut. Also wenn es langsamer ist, da gibt es ja auch so Studien zu, was das letztlich kostet, wenn Webseiten zu langsam sind, jetzt gerade, wenn man irgendwo mobil unterwegs ist, ne?
Ja, bei uns ist das oft so, dass gerade optimiert wird auf Performance, weil das eben so wichtig ist. Und da haben wir uns jahrelang, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber tatsächlich damit rumgeschlagen, dass so ein Shop dann hoch optimiert war und dann kamen die Tracking-Cookies hinterher, die irgendwie nochmal sonst was nachgeladen haben und die Seite wieder langsam gemacht haben. Und das ist halt auch in keinem Interesse von irgendjemandem, ne?
Ja klar, das sind ja nochmal gegenläufige Effekte. Oder nimm mir so einen Google Tag Manager, den sich viele Leute auf die Seite klatschen. Und wenn ich dann manche frage, gerade bei euren Kunden wird das sicher genutzt werden, aber die meisten Leute nutzen die Google Analytics Daten überhaupt nicht. Das baut man halt nur ein, weil man es einbaut. Aber dann frage ich, ja, nutzt ihr die Daten überhaupt? Nee, aber wenn wir sie mal nutzen wollen, aber du hast ja auch dann irgendwo nur eine gewisse Zeit, wo du sie nutzen darfst, dann sage ich ja, dann werf doch den Google Tag Manager runter oder geht auf Matomo oder eine Logfile-Auswertung. Das ist dann viel schlanker zum Beispiel, wenn ihr das sowieso gar nicht nutzt, aber das fehlt halt auch. Das baut man einfach ein, wie man das jQuery oder CSS Bootstrap oder was, da baut man halt so ein, ne?
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort ja auch schon, ne? Man kennt das aus dem Lean, Mindset, Management, was auch immer, dass man einfach Verschwendung schon mal abstellt. Ne? Und bei der Circular Economy, wenn wir darauf zurückkommen, ist es halt genauso. Das ist das erste Prinzip der Circular Economy, Design out Waste. Ne? Stell deine Verschwendung ab und zwar von Anfang an und nutze das, was du brauchst und was dir wirklich Wert bringt. Und wenn ich nicht weiß, ob ich es brauche, dann kann ich ja auch einfach mal abwarten, bis ich mir sicher bin, dass ich es brauche und dann eben das auswählen, von dem ich mir sicher bin, dass ich es brauche. Und bei uns ist das zum Beispiel so, dass man auch ganz viel Logs hat und wenn da einfach alles drin steht, dann findest du auch nichts mehr. Ne? Und die Logs, die sind ja gerade auch relevant, wenn man zum Beispiel einen Angriff hat auf einen Shop und dann ist es wichtig, dass man schnell und effizient da Informationen drin findet. Darüber, wer da jetzt der Angreifer ist und worauf es abgesehen hat und so. Und deswegen ist es ist da zum Beispiel so eine Maßnahme, dass man die Logs verschlankt und das spart halt auch sehr viel an Daten ein, ne? Die nicht irgendwo rumliegen und so.
Ja, klar, Logfiles werden ja auch groß und unhandlich, je größer die Seite ist. Also wir haben das früher mal so mit so einer technischen Maßnahme SVG-Sprites, das heißt alle Bilder in eine Datei packen. Man glaubt gar nicht, dann hat man plötzlich 90% vom Logfile eingespart, weil jeder Hit ist ja immer eine Zeile im Logfile. Und wenn man halt sowas macht oder jetzt nicht 20 JavaScript oder 20 CSS-Dateien hat, sondern versucht, das zu bündeln in einer gewissen Weise, dann werden ja auch Logfiles viel übersichtlicher und auswertbarer, weil sonst hast du natürlich recht, dann werden die irgendwann Gigabyte groß pro Tag bei großen Shops. Und dann kannst du natürlich da, oder du lädst sie dir dann runter, ist ja auch wieder nicht nachhaltig, dann müssten wir die irgendwie direkt auf dem Server auswerten. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Maßnahme, um Logfiles zu entschlanken, auch eine Maßnahme für Firmen Nachhaltigkeit. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Ne?
Ja, genau.
Sehr spannend alles. Wir sollten auf jeden Fall aber auch noch auf dein Miro-Board eingehen. Da haben wir uns ja, glaube ich, auch kennengelernt. Also die meisten Leute, die ich hier interviewe, habe ich ja irgendwo mal bei LinkedIn kennengelernt, weil sie entweder interessante Sachen teilen oder auf meine Sachen reagiert haben. Du hast ja so ein schönes Miro-Board gemacht. Da könnte man allein wahrscheinlich ein Buch draus schreiben oder mehrere draus schreiben. Und das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes noch verlinken und den Leuten empfehlen. Da sind ja dann für verschiedene Bereiche dann viele Tipps zusammengestellt, sowohl für den Entwickler, den Frontend-Entwickler, den Backend-Entwickler, Cloud-Entwickler, generell Software-Entwickler. Und du hast ja sogar das Thema AI auch schon als eigene Rubrik da eingeführt. Vielleicht magst du noch mal zu der Motivation für dieses tolle Miro-Board was sagen, wie es dazu kam und was du damit erreichen magst.
Ja, also als ich angefangen habe, mich mit Green Coding zu befassen, dann habe ich einfach losrecherchiert und damals waren wir, glaube ich, auch noch auf der Bits und Bäume und haben eine Forschungswoche dazu gemacht und so. Und das ist, wie wenn man ins Rabbit Hole runtergeht, ne? Also du bist am Fallen und die ganze Zeit rauschen Sachen an dir vorbei und ständig tut sich noch was Neues auf, wo du gucken gehen kannst. Und allein schon Informationen daraus zu extrahieren und ein bisschen zu strukturieren, ist total schwierig. Vor allem, wenn man es mit mehreren Leuten zusammen macht und da Dinge zusammenträgt und versucht, den Überblick zu behalten. Und ich hatte damals schon dann angefangen, einfach so ein Miro-Board zu führen, wo man das mal ein bisschen sammelt. Und dann habe ich letztes Jahr, irgendwie im Sommer, glaube ich, habe ich meine ersten Talks gehalten zu dem Thema. Auf der Code Talks war das und auf den XP Days. Und ich wollte gerne diese Informationen, die wir gesammelt hatten, weitergeben an die Leute draußen, dass die einfach ein bisschen dieses, ja, auf Spur kommen, dass das schneller geht für andere, als das für uns der Fall war. Und deswegen habe ich für diese Talks dann dieses Miro aufgeräumt und mal strukturiert und farblich kodiert und unterteilt in verschiedene Bereiche und Rollen und so. Und so kam das zustande. Und da ändert sich auch immer ziemlich viel noch. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt heute überarbeiten würde, da wären wahrscheinlich schon wieder einige Sachen anders und viele dazugekommen. Aber was, glaube ich, ganz gut ist da drauf, es sind auch Bücher verlinkt. Wir lesen intern zurzeit das Building Green Software von Anne Curry und den beiden Sarahs von der Green Software Foundation. Einfach mit einer Gruppe von Entwicklern, um ein bisschen Basiswissen aufzubauen. Und dann ist da auch der Einstiegskurs für Softwareentwickelnde von der Green Software Foundation verlinkt, den auch die Leute bei uns eben durchführen, einer nach dem anderen. Und was ist noch drauf? Genau, der Link zum Meetup der Green Software Foundation ist drauf. Der ist einmal im Monat ist das Meetup und das findet statt in Karlsruhe eigentlich vor Ort. Bei Aydin, der organisiert das immer und man kann aber auch remote teilnehmen. Und das ist richtig, richtig gut. Also da jeden Monat ist wer anders zu Gast und erzählt da wirklich anderthalb, zwei Stunden Deep Dive über ein Thema. Man kann sich mit anderen vernetzen und austauschen. Und es gibt eine Übersicht über Messtools, die von Tim Schade gepflegt wird, die ist damit verlinkt und einfach viel, was man entdecken kann und wo man ein bisschen losstöbern kann und eben ohne gleich 20 Artikel lesen zu müssen und immer wieder dieselben Sachen zu lesen dann.
Ja klar, oder auch immer noch mal das einordnen zu müssen, weil das war auch mein Problem, wenn du anfängst, ich habe ja nur den Teilaspekt der Webseiten hauptsächlich mir vorgenommen, da hast du auch so viele verschiedene Dinge, manche sich widersprechende Dinge oder es wird ja auch voneinander abgeschrieben. Klar, es gibt auch einige Bücher inzwischen zu dem Thema oder auch zu dem Software-Thema oder es gibt, glaube ich, auch ein Buch zur PHP-Optimierung, gibt es auch ein Buch, das habe ich, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das kann ich, glaube ich, auch noch verlinken, weil das ist ja auch bei den Webseiten ein Thema. Also dieses Miro-Board ist wirklich eine absolute Fundgrube für jeden. Also wenn wir hier Entwickler haben, die zuhören, schaut da gerne mal rein und ihr kriegt viele Anregungen. Wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr ja, die Anita hat ja die Stellen genannt, oder ihr könnt sie gerne wahrscheinlich auch kontaktieren, wenn ihr da Fragen zu habt.
Ja, total. Also dieser Bereich, der dreht sich einfach auch ziemlich schnell immer noch, ne? Es kommen sehr viele neue Entwicklungen ständig dazu. Inzwischen würde ich wahrscheinlich auch einen Bereich extra für POs machen, für Product Owner oder generell Produktmenschen, weil da auch sich sehr viel getan hat. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal zum Anlass und überarbeite das nochmal ein bisschen. Ja. Wenn Leute da drauf schauen, dass sie da noch ein bisschen was finden, weil gerade eben, also an der Produktstelle hat man auch nochmal einen großen Hebel, ne? Dort, wo entschieden wird, was gebaut werden soll und wie es gebaut werden soll. Und ich finde immer, dass eigentlich der Schritt mit dem Bewusstsein erzeugen, der ist der wichtigste von allen. Ich sehe das so deutlich, wenn man denen ein bisschen eben dieses Wissen und Prinzipien mitgibt, die kommen von ganz allein schon auf ganz viele Ideen, was sie optimieren können und was sie besser machen können an ihrer Software und wo es was einzusparen gäbe. Deswegen finde ich, also Bewusstsein erzeugen ist der wichtigste Schritt überhaupt.
Ja klar, ja. Das ist immer so. Und bei dem Digitalen hast du ja immer das Problem, wir haben eigentlich keinen Grund, weil wir keinen Kostendruck durch die Flatrates haben, die wir ja seit 20 Jahren haben, was ich immer so gerne als Beispiel dann nehme. Und du siehst halt dann die Rechenzentren, das ist ja nicht wie so eine Müllkippe oder so eine Autobahn, wo rundherum der Müll rumliegt, der uns nervt und sagen, warum werfen die ihren Kram weg? Also ich habe mal, du kennst bestimmt Rechenzentren von innen, aber die meisten Leute haben noch nie ein Rechenzentrum von innen gesehen, wie das da überhaupt aussieht. Von außen sieht's aus wie ein Gefängnis so ein bisschen, weil es natürlich wegen Datenschutz auch abgesichert sein muss. Aber oder warst du mal in einem Rechenzentrum und hast dir da mal ein paar Sachen erklären lassen? Auch noch nicht.
Ich kenne auch nur die Bilder. Da kommt man auch nicht mal eben so rein. Ne?
Ja klar, ist auch wegen DSGVO. Aber es gibt manchmal Führungen oder es gab sogar mal einen Tag, wo man da rein konnte. Es gibt ja heute ganz tolle Rechenzentren, die auch im Sockel von einem Windrad zum Beispiel sein können, so regional, damit die Dinger halt immer irgendeinen Abnehmer haben, weil ich sehe auch oft Windräder, die teilweise stillstehen. Sage ich, warum stehen die Dinger still? Wir könnten den Strom doch haben, aber dann ist gerade in dem Moment vielleicht kein Abnehmer da. Oder das ist ja auch wieder ein Thema, wie man diese ganze Zuteilung von Strom dann macht. Deswegen ist ja immer so, die Leute kommen immer mit ihren Kohlekraft, Gas und Kernkraftwerken. Ja, da habe ich halt immer eine Grundlast und da muss ich nicht aufs Wetter angewiesen sein. Aber das ist ja auch noch ein sehr spannendes Thema, wo uns dann wahrscheinlich KI auch noch helfen kann, diese ganzen Ressourcen ideal dann auch bereitzustellen.
Ja, aber es ist auch heute schon eines der Prinzipien von grüner Software, die Green Software Foundation rausgibt, ne? Carbon Awareness nennt man dann. Also das Bewusstsein dafür, wie grün oder grau der Strom im Mix ist, den ich abnehme. Und da gibt es auch schon Bibliotheken, die man nutzen kann und tatsächlich kostenlos zur Verfügung gestellte Informationen vom Fraunhofer, sodass du halt deiner Software beibringen kannst, wann der Strom in einem bestimmten Zeitfenster am grünsten ist, um Sachen, die man verschieben kann, dort dann ausführen zu lassen. Ja. Und ich glaube, das wird ein noch viel größeres Thema werden, einfach weil wir das brauchen für die Energiewende. Ne? Das eine sind dann irgendwie vielleicht Speicherkapazitäten und dann gibt's ab nächstem Jahr bei jedem Stromanbieter mindestens einen dynamischen Tarif, der dann eben je nachdem, was der Strom gerade kostet, teurer oder günstiger wird. Und der Strom ist tendenziell eben günstiger, wenn er grüner ist, weil Erneuerbare eben viel weniger kosten als fossile Energie. Und das wird dann natürlich richtig interessant, ne? Wenn man sagt, man nimmt den Strom dann ab, wenn er günstig, in Klammern, besonders grün ist. Und da werden Softwaresysteme auch noch viel mehr eben darauf ausgelegt werden müssen, dass sie mit einem erhöhten Maß an Asynchronität klarkommen. Also dass Sachen vielleicht nicht immer sofort da sind, sondern dass man sagt, ich kann darauf warten und bekomme das erst später. Oder eben, dass sie Dinge verschieben können und wissen wann. Und ich glaube auch, dass das in die großen Plattformen als Feature eingebaut werden wird, dass die einem das komfortabel zur Verfügung stellen werden und man dann einfach sagen muss, dieses und jenes, das kann warten, das brauche ich erst in dem Zeitfenster und das muss nicht sofort da sein. Ist ja auch so ein Luxusding, dass heute man dran gewöhnt ist, dass man jederzeit einfach den Stecker in die Steckdose steckt und dann kommt der Strom raus und man da gar keinen Gedanken dran verschwenden muss, ne?
Ja klar, um vor allen Dingen auch die Spitzen rauszunehmen. Ich hatte ja auch mal jemand vom Low-Tech Magazine, die ja auch sagen, der Server wird ja nur über eine Solarmodul betrieben und wenn die Sonne halt nicht lang genug scheint, der hat halt immer eine Ladebatterie, dann ist die auch mal ein paar Prozent des Tages offline. was für die allermeisten Webseiten, natürlich nicht für eure großen Shop-Kunden, kein Problem ist, wenn meine kleine Website mal irgendwann kurz offline ist. Aber diese 100%, um die zu erreichen, das ist ja auch ein großes Problem, dass für sehr viel Energie aufgewendet muss für die letzten paar Prozent der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. Ne?
Genau. Und aber ist auch bei großen Shops ist es ja auch so, du hast ja nicht nur den Shop selber, sondern du hast ja ganz viel, was da ringsrum noch läuft. Und zum Beispiel werden da irgendwie Bilder bereitgestellt, die, also wo einfach berechnet wird, in welchen Größen es die geben soll. Oder dann gibt es Services, die nur das Produkt zusammenbauen aus zig Quellen und dir das berechnen, in welchen Ausführungen es dieses Produkt gibt und das verteilen und so weiter. Und einfach ganz viel, was ringsrum passiert, was eben nicht sofort und jetzt gleich da sein muss. Und wir haben auch sowieso immer nachts irgendwelche Batch-Jobs, die dann laufen. Die laufen halt üblicherweise um 3 oder 4 Uhr nachts. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil nachts sowieso die Grundlast im Netz relativ gering ist und dann hat man häufig dann nochmal eine größere Chance, dass man dann vielleicht Windenergie abgreifen kann, wenn es keiner sonst sie haben möchte. Aber da sind sowieso schon Sachen, die irgendwann laufen und dann kann man die auch genauso gut innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so in dem besten Fenster laufen lassen, ne?
Nee, klar. Wir haben eben Microsoft-Bashing gemacht, aber zum Beispiel das Update von Windows wird ja auch angeblich jetzt von Microsoft so gesteuert, dass der Strommix dann gerade günstiger ist oder dann, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Informationen hast. Es steht auf jeden Fall auf der Windows-Seite, also dass die natürlich auch Interesse daran haben müssen, weil da laufen ja schon ein paar Updates, wenn das monatliche Windows-Sicherheitsfix-Update kommt, dass die das dann auch sinnvoll verteilen, auch für ihre eigene Bilanz dann, ne?
Ja, genau. Ich weiß allerdings auch nicht mehr als du darüber. Es ist genau auch mein Stand. Und ich habe mich dann immer gefragt, zum Beispiel, also gucken sie dann einfach auf den allgemeinen Strommix in einem Land zu der Zeit? Das ist ja auch überall anders, ne? Oder wie regional werden sie dabei? Ich weiß es nicht.
Ja klar, aber da sind wir wieder bei der Schwierigkeit der Messbarkeit, aber man liest dann nur und dann ist ja immer die Frage, man liest irgendwas, das klingt gut, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder ist es doch wieder so den Hauch von Greenwashing oder wir schreiben mal das und dann denken die Leute, ach, wir machen was Gutes, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht doch noch gar nicht so toll, wie uns Glauben gemacht wird, aber das wissen wir halt nicht und da sind wir wieder am Anfang, wie können wir das messen, aber ich bin halt Naturwissenschaftler und die lernen ja auch, oder Informatiker auch, wenn du irgendwas nicht genau messen kannst und versuchst immer besser zu machen oder dann irgendwo mit Fehlerbalken zu versehen, dass die Leute eben wissen, der Wert ist der und der kann aber auch so oder so sein. Und das fehlt mir halt manchmal auch bei vielen Tools oder Berechnungen. Also ich habe letztens, Screaming Frog ist so ein SEO-Tool, der gibt dann irgendwie 1 Milligramm CO2-Werte pro Page-Impression an. Das ist halt Humbug, um dann Gauss zu zitieren. Wie war das noch? So durch nichts wird die mathematische Unbildung so stark gezeigt wie durch viel zu genaue Zahlenwerte. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau parat, aber da denkst du immer, was gebt ihr hier für Zahlen an? Das ist doch, wo ist irgendwie der Bereich oder die Fehlerangabe, ne?
Ja, noch eine zweite Nachkommastelle dazu.
Ja, aber das, wie gesagt, wenn ich CO2-Werte in Milligramm von Webseiten in einer Konfiguration angebe, das ist eigentlich, aus meiner Sicht ist das vollkommener Käse. Und die haben das jetzt aber als großes Update eingebaut in ihr Tool. Und da habe ich schon ein paar auch negative Kommentare mal gegeben. Ich hoffe, dass die das dann noch mal etwas überarbeiten, weil die Leute springen halt immer auf CO2, wenn wir dann noch mal den Bogen spannen. Ne?
Ja.
Das ist immer so ein Wert, wenn du irgendwo einen CO2-Wert nennst, da springen die Leute, oder generell nur das Wort benutzt, wenn du irgendwo mit Kilowattstunde kommst oder Zeilencode oder Kilobyte. Das interessiert dich viel weniger. Dabei ist das ja nur eine Umrechnung. Ne?
Ja, und ich finde auch, also habe da öfters schon drüber geredet, ne, dass diese Fixierung auf CO2 ist ja auch überhaupt nicht hilfreich. Ne? Könntest du einfach sagen, wir nehmen für alles grünen Strom und dann sind wir fertig. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Du hast ja eben nicht nur Umweltauswirkungen in Form von Treibhausgasen, sondern also ein riesiger Punkt bei all dem, was wir in der IT machen, ist eben die Hardware. Wo kommt die her? Ne? Wo kommen diese ganzen seltenen Erden her, die da drin stecken? In was für biodiversitäts- und konfliktreichen Gegenden der Erde werden die da rausgeholt? Und wie oft reißt das Material um die Welt rum? Und wo landet es am Ende wieder und versifft irgendwie die Umwelt und verseucht da alles? Und wer leidet dann wieder darunter? Also es ist einfach so, die Hardware gehört absolut zur Software dazu, denn ohne Hardware kann eine Software nicht existieren und die kann man nicht außen vor lassen. Und das ist eben nicht mit CO2 erledigt, auch wenn man das CO2, was in der Hardware schon drinsteckt, wenn man das mitrechnet, selbst dann ist es nicht erledigt. Und deswegen finde ich, ist eigentlich, also da hat sich meine Circular Economy Ausbildung auf jeden Fall gelohnt, einfach den Blick immer noch ein bisschen weiter nach außen zu richten und auch auf Materialströme zu gucken und genau, was sonst noch an Umweltauswirkungen da ist.
Ja klar, Wasser oder das ganze Recycling-Thema, dass eben dann unser Schrott nicht irgendwo in Ghana landet und Kinder brennen dann das Kupfer aus irgendwelchen Leitungen und atmen den ganzen Mist ein. Das sehen wir auch immer, aber das blenden wir halt aus, wenn wir uns irgendwo das neueste Handy jetzt kaufen müssen, weil wir wieder ein neues brauchen. Aber das sind halt so Themen, da können wir halt auch nur immer Aufmerksamkeit schaffen, dass die Leute das mitkriegen. Aber es gibt ja auch für Smartphones demnächst so eine Energieeffizienzskala. Das hat ja die EU, wird ja immer so krumme Banane, aber wir haben ja auch die Stecker zum Beispiel, was ja auch eine Ersparnis ist mit den USB-C-Steckern, aber es wird ja auch für Smartphones so eine Nachhaltigkeitsskala von A bis F geben, so wie für Kühlschränke. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das dann auch manche Leute noch mal so mehr an das Thema ranführt oder Entscheidungen beeinflusst.
Ja, also ich selbst habe auch überhaupt keinen Groll auf die EU, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, dass da so einige Verordnungen tatsächlich kommen, weil ich sehr deutlich sehe, dass ohne einfach viel zu wenig passiert und dass sich jetzt langsam mal alle anfangen zu regen, weil die CSRD vor der Tür steht und man tatsächlich viel genauer hingucken muss und dieses ganze Selbstverpflichtungsthema, ich glaube, das bringt einfach überhaupt nichts, weil es viel zu einfach ist, dann zu sagen, ich bin fertig und ich konzentriere mich wieder auf was anderes. Und auf der anderen Seite sehe ich, wie viel Innovation das auslösen kann, weil man einfach, ne, so ticken wir einfach und so tickt die Welt und die Natur und alles. Du brauchst eine Grenze, um innerhalb dieser Grenze Vielfalt zu erzeugen und immer nur in eine Richtung, nämlich nach oben und immer mehr und so. Das ist für niemanden gut, auch nicht dafür, mal neue Ideen zu bekommen und was anderes auszuprobieren.
Ne, klar, das ist ja auch, der Planet hat halt endliche Ressourcen, aber wir gehen halt immer so davon aus, dass alles unendlich verfügbar ist. Und da konnten wir hoffentlich auch mit der Folge nochmal ein bisschen dazu beitragen, dass die Leute sich auch nochmal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel, wenn sie nochmal die nächste Website machen oder die nächste Werbekampagne machen oder, keine Ahnung, das nächste Software-Projekt starten oder auch die nächste Software anschaffen. Das ist ja auch ein Thema. Welche Software schaffe ich an? Gucke ich mir da schon bestimmte Kriterien an? Das wird heute auch noch weniger gemacht, aber es wird, wie du auch sagst, auch durch die ganze Regulierung oder wenn ich halt eine Bilanz aufstellen muss, sicher mehr werden und auch das Bewusstsein dann mehr werden. Auch bei denen halt, die die Seiten erstellen oder bei den ganzen Firmen, weil der Konsument ist ja irgendwann immer der Letzte in der Kette, weil du kannst ja nicht vom Konsument dann sagen, ja, nutz halt eine andere Website, weil das ist halt ein Digital-SUV, ne? Da muss halt vorher angesetzt werden.
Ne? Genau. Ja, das ist das Unternehmen, ne? Scope 3. Benutzung der verkauften Produkte fürs Unternehmen, genau.
Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter diskutieren über das Thema und wir sind ja auch sehr ähnlich in unserem Mindset und auch so in den Ansichten und wie es so geht. Oder was denkst du, was so in den nächsten paar Jahren noch passiert in der Richtung? Wir haben ja jetzt das große KI-Thema, was viel umwälzt oder was passiert so in den nächsten Jahren aus deiner Sicht?
Also ich glaube, KI wird erstmal ganz viel wieder durcheinander würfeln, was die großen hehren Ziele gerade der großen Unternehmen angeht, ne? Weil der Ressourcenverbrauch dadurch nochmal wieder krass ansteigen wird. Generell glaube ich, dass die Energiewende noch viele Auswirkungen haben wird, eben zum Beispiel, indem mehr drauf geachtet wird, wann wir Sachen verbrauchen und wann wir vielleicht auch mal weniger haben können. Und ich bin selbst sehr gespannt, was die Regularien, die so kommen, noch an Auswirkungen haben werden. Ich hoffe einfach, dadurch, dass gerade so viele neue Messtools und Messmethodiken entstehen, dass einfach viel mehr Transparenz in die IT reinkommt und sich allein dadurch Dinge ergeben werden, ne? Aber das ist natürlich, ist ganz viel Orakeln und Glaskugel gucken und
ja,
so.
Ja klar, also war immer so, wir nehmen dann aber den Leuten schon mal das Argument zu sagen, das kann man ja alles gar nicht genau messen, ich glaube dir das nicht oder gehe dann so von dem besten Wert aus, den ich irgendwo finde. Ja. Also das Argument können wir hoffentlich irgendwann immer mehr entkräften.
Ja. Also da sind wir am Anfang, was das angeht bei der Messerei. Ich glaube, da kann man sich noch auf einiges einstellen. Na, und zum Beispiel hat ja die Green Software Foundation auch gerade relativ neu ein Messtool rausgebracht, das heißt Impact Framework. Und das ist auch super geeignet, um dann Auditierungen zu machen und Zertifizierungen und so. Ich glaube, das wird einiges verändern. Also da darf man auch gespannt sein, was da kommt in den nächsten Jahren.
Genau, wir sind gespannt. Ist aber auch für uns natürlich eine Herausforderung, immer am Ball zu bleiben und es auch weiterzuentwickeln. Und aber dazu dienen mir auch die Interviews mit Leuten, die dann auch nochmal die Perspektive ein bisschen weiten. Und ich danke dir auf jeden Fall für dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg in der digitalen Nachhaltigkeit, wohin er uns auch immer bringen mag.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Bis dann, ja. Tschüss.
Tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.